Nora. Samira schob den Schreibtischstuhl an den Kleiderschrank und stieg hinauf. Es war das erste Mal, dass sie allein für einen Umzug packte. Der Umzug ins Studentenwohnheim zählte nicht. Damals hatte sie nur zwei Kisten und einen Koffer gebraucht. Diesmal musste alles Wichtige mit. Ganz hinten auf dem Schrank saßen sechs Puppen mit Porzellanköpfen und Rüschenhäubchen, die sie als Kind von ihrer Großmutter geschenkt bekommen hatte. Sie hatte nie damit gespielt. Das Porzellan zerbrach leicht und die Kostüme waren empfindlich. Außerdem hatte sie sich vor den Glasaugen der Puppen gefürchtet. Mitnehmen wollte sie nichts davon. Samira tastete die Deckplatte des Schranks nach verborgenen Schätzen ab. Ihre Fingerspitzen glitten über etwas Festes, das halb unter den Puppen verborgen lag. Mit einem Ruck zog sie das Ding unter den Puppen hervor. Ein kleiner Ordner mit Blümchenmuster. Auf einem welligen, sich ablösenden Aufkleber stand in Schreibschrift: Unser Ordner. Er rutschte ihr aus den Fingern und fiel über die Kante des Schranks. Staubflocken tanzten durchs Zimmer. Mit einem Mal war alles wieder da. Samira hebt eine Hand an die Augenbrauen, um sich vor dem Nieselregen zu schützen, und zieht die Schultern hoch. Trotzdem kriecht die Kälte in ihren Mantel. Leonie, die vor ihr an der Reihe gewesen ist, tritt beiseite und bekreuzigt sich. Sie weint. Samiras Schuhe quietschen in weichem, klebrigen Schlamm, als sie in den Rand der Grube geht. Sie sieht hinab. Die dunklen Lehmwände glänzen fettig. Aus der Nähe gesehen ist der Sarg, der auf dem Grund der Grube steht, winzig. Man kann ihn kaum noch erkennen, so viele Blumen liegen schon darauf. Samira wirft ihre Tulpe hinunter, das rosa Blütenköpfchen zerplatzt. Sie wendet sich ab und geht zu ihren Klassenkameraden, die in versprengten Grüppchen auf dem Pflasterweg stehen und frieren. Hanna kam um eins, um Samira und die Umzugskisten abzuholen. Sie war gut gelaunt, erzählte von der Studentenzeitung, an deren aktueller Ausgabe sie mitarbeitete, und dass sie am Vormittag das Wohnzimmer gestrichen hatte. Sie fuhren los, bevor Samiras Mutter von der Arbeit zurückkehrte. Samira kurbelte das Fenster herunter und betrachtete die Landschaft. Von Mohnblumen gesprenkelte Weizenfelder, Obstbäume in langen Reihen und grasende Kühe. Hanna machte das Radio aus und strich über Samiras Hände, die verschränkt in ihrem Schoß lagen. »Was ist mit dir los?«, fragte sie, den Blick auf die Straße geheftet. Samira drückte Hannas Hand. »Nur das Wetter. Ich vertrage die Hitze nicht. Kannst du allein zu Ikea fahren?« Hannas Haut war hell verglichen mit ihrer eigenen, ihr Unterarm von aprikosengelben Farbspritzern gesprenkelt. »Meinetwegen«, sagte Hanna. »Aber wenn dir die Sachen, die ich aussuche, nicht gefallen, darfst du dich nicht beschweren.« Die neue Wohnung war eine Baustelle. Nachdem sie die Kartons die Treppen hinaufgetragen hatte und Hanna zu Ikea weitergefahren war, blieb Samira allein zwischen leeren Regalen, unausgepackten Kisten und Eimern voll Wandfarbe zurück. Sie streifte durch die Zimmer. Eine Weile versuchte sie, auszupacken, stellte ein paar Bücher in ein Regal, verlor die Lust, faltete Wäsche, packte einen neuen Stuhl aus, las die Bauanleitung, verzählte sich bei den Schrauben, fand den Sechskantschlüssel nicht, fluchte, ließ alles so liegen. Samira fand nicht die Kraft, weiterzumachen. Die Türen in der Wohnung waren noch ausgehängt. Durch den leeren Rahmen schaute sie ins Wohnzimmer. Vor der noch feuchten, aprikosengelben Wand standen die Umzugskisten aus dem Haus ihrer Eltern. Die aufgedruckte Chiquita-Frau schien sie auszulachen. Eine Weile widerstand Samira, aber dann gab sie der Anziehungskraft der Kisten nach und öffnete eine. Zuoberst lag der Ordner. Sie schlug die erste Seite auf. Ein unförmiges Ding, ein Kopf wie eine Zuckerrübe, Schnittlauchhaar. Das Gesicht ist getüpfelt, die Augen hinter der dickrandigen Brille schielen, die Zähne im dümmlich lächelnden Mund sind wie Grabsteine. Unter den emporgereckten Armen sprießen wirre Achselhaare. Über dem Ding eine Sprechblase. Ich weiß alles. 4 Ausrufezeichen. Unter seinen Klumpfüßen steht der Bildtitel. Das Nora. Jemand hat das Bild an die Tafel gezeichnet. Samira hat es beim Hereinkommen gesehen und die Tafel geschlossen. Erst wollte sie es wegwischen, aber da hat Max gefragt, ob sie keinen Spaß verstehe. Nora kommt kurz vor Unterrichtsbeginn ins Klassenzimmer und setzt sich in die Reihe hinter Samira. Samira weiß, Noras Bus hält um 7:30 vor der Schule. Trotzdem wartet sie immer bis zum Gong. Sie haben Mathe. Samira schwitzt. Sie weiß, dass der Lehrer die Tafel öffnen wird, um Gleichungen anzuschreiben. Sie will nicht, dass das passiert. Sie fürchtet sich davor, dass Nora anfängt zu weinen oder so etwas. Aber Max sagt, dass es lustig ist. Eigentlich ist es das auch. Es ist 8:45, als der Lehrer die Schieferflügel öffnet. Die Kreidelinien sind sehr weiß auf dem dunklen Grund. Unterdrücktes Gelächter, leise Kommentare. Max lehnt sich grinsend zurück. Der Lehrer fragt nicht, wer das Bild gezeichnet hat, sondern wischt es stoisch weg und schreibt ein Minom an. Samira dreht sich um. Nora lächelt verlegen. Ihr Gesicht ist verkrampft. Ihre Hände ruhen hilflos auf dem Tisch. In der Pause verschwindet Nora und kehrt wie immer erst mit dem Gong zurück. Ihre Augen sind geschwollen und gerötet. Trotzdem lächelt sie. Ihr Handy vibrierte. Eine Nachricht von Hannah. Hab Ilja und Mika getroffen, wollen die Wohnung feiern gehen. Hast du Lust? Hinter dem Fragezeichen standen ein zwinkernder Smiley, einer mit Kussmund und ein kleines Cocktailglas. Zu müde, schrieb Samira zurück. Schade. Ich komme irgendwann. Lässt du das Flurlicht an? Stromverschwender. Ein zwinkernder Smiley. Samira hatte den Ordner unter dem Bett versteckt, aber sie spürte, dass er da war. Sie konnte sich nicht mit den anderen amüsieren gehen. Erst musste sie den Ordner loswerden. Als sie das Haus verließ, fror sie. Sie hatte nur ein Sweatshirt über ihr Kleid gezogen und trug Sandalen. Am Ende der Straße lag eine Trinkhalle. Beim Gehen wurde Samira wieder warm. Die Umhängetasche mit dem Ordner darin schlug gegen ihren Oberschenkel. In der Trinkhalle kalter Rauch und Bierdunst. Eine zerknitterte Frau hinter der Kasse verkaufte Samira Zigaretten, Feuerzeug und eine Dose Limonade. Schnell stand sie um einen Zehnerärmer wieder auf dem Bürgersteig. Sie steckte sich eine Zigarette an. Der Geschmack von Asche breitete sich in ihrem Mund aus. Samira hustete, würgte, spuckte aus. Sie hielt die Kippe ein Stück von sich weg und betrachtete die glimmende Spitze. Das letzte Mal hatte sie während der Schulzeit geraucht. »Wir ziehen um«, sagt ihr Vater. »Nach Frankfurt.« Samira sieht auf. Er ist hinter der Zeitung verschwunden. »Dein Vater hat eine neue Stelle gefunden«, erklärt ihre Mutter. »Du wirst auf eine neue Schule gehen.« »Schade«, sagt Samira. »Das ist nicht gelogen. Sie wird Isa vermissen«, Jonas, vor allem Alina. Aber mit Ausnahme von Alina reden alle nur noch über Nora. Und sie benehmen sich Samira gegenüber anders als früher. Jonas hat sie neulich gefragt, ob sie klarkomme, ob sie nicht auch mal mit dem Seelsorger reden wolle. Sie und Nora seien doch Freunde gewesen. Wenigstens muss ich nicht in der Oberstufe wechseln, sagt sie. Aber mitten im Jahr, das ist ja auch unpraktisch. Vielleicht musst du wiederholen. Ihre Mutter seufzt. Du wirst dich daran gewöhnen, sagt ihr Vater. Unser Haus wird schöner sein. Dein Zimmer wird größer sein. Und du schließt auch schnell Freundschaften. Samira hat das Gefühl, dass die folgenden Wochen an ihr vorbeirauschen. Sie verabschiedet sich von ihrer Klasse. An einem Wochenende schaffen sie alle Kartons in das neue Haus, Gestrichen haben ihr Vater und ein paar Freunde schon vorher. Und in der neuen Schule gibt es nicht viel Neues. Der Kontakt zu ihren alten Freunden bricht nach kurzer Zeit ab. Ihre neuen Freunde fragen sie nicht nach Nora, weil sie Nora nicht kennen. Ihre neuen Freunde sprechen über Bücher und rauchen mit den Oberstufenschülern selbstgedrehte Zigaretten. Nach dem Abitur hatte sie sich das Rauchen abgewöhnt, zu teuer. Aber jetzt tat es gut. Samira stieß den Rauch in kleinen, dichten Wölkchen aus und sah auf, als sie Stimmen hörte. Drei Jungen und ein Mädchen kamen die Straße hinab. Zwei der Jungen schubsten den dritten. Er und das Mädchen lachten verlegen. Sie gingen an Samira vorbei und betraten die Trinkhalle. Samira nahm einen tiefen Zug. So etwas war doch harmlos. Nur Spaß. Einander schubsen und knuffen und manchmal beschimpfen gehörte zum Zusammenleben dazu, fand sie. Alle bekamen mal einen Schubser oder wurden beleidigt. Hurensohn war fast schon ein Kosename. Auch sie selbst war beschimpft worden. Auch sie selbst war geschubst worden. Sogar Nora hatte immer mitgelacht oder gelächelt. Nicht einmal die Lehrer hatten etwas dagegen gesagt, dass Max sich über Nora lustig machte und dass im Unterricht Zettel mit Kritzeleien von ihr herumgereicht wurden. Trotzdem war Nora seit 6 Jahren tot. Samira schüttelte den Kopf. Sie musste diesen Ordner loswerden. Seit sie ihn gefunden hatte, war alles wieder wie damals. Also rauchte sie zu Ende, ließ die Kippe fallen und ging zurück zu ihrem Haus. Bei der Besichtigung ein paar Wochen zuvor hatte Samira den Innenhof gesehen. Dort standen Müllcontainer für die Mieter. Sie entdeckte, dass einer davon schon fast voll war. Samira zerrte den Ordner aus ihrer Tasche. Der Deckel des Containers war schwer. Aus den Tiefen stieg ein süßlicher Geruch. In Noras Brotdose liegen eine Handvoll gebrannte Mandeln, Gurkenscheiben und ein halbgegessenes Wurstbrot. Sie und Samira sitzen nebeneinander. Die hat mir Mama eingepackt, noch von der Kerb, erklärt Nora. Ihre Zahnspange blinkt, als sie lächelt. Eigentlich darf ich die nicht, wegen der Brackets. Aber gebrannte Mandeln esse ich am liebsten. Max sitzt in der Bankreihe davor. Er hat sie gehört, dreht sich um, greift in Noras Box, nimmt fast alle Mandeln und stopft sie sich in den Mund. Kaut. Schluckt. Zu weich, sagt er. Normalerweise lächelt Nora nur unverbindlich. Jetzt sieht Samira blanken Hass auf ihrem Gesicht. Nora springt auf, ihr Stuhl fällt um, sie greift sich den Wurstbrotrest und wirft den Max ins Gesicht. Die Klasse verstummt. In der atemlosen Stille erhebt sich Max, nimmt seinen Atlas und schlägt die Nora mit voller Wucht auf den Kopf. Niemand sagt ein Wort. Nora hebt den Stuhl wieder auf. Schweißperlen stehen auf ihrer Stirn. Sie verlässt den Raum. Als sie am Ende der Pause zurückkommt, kalkweiß und zitternd, ist ihr Tisch leer. »Wo ist meine Brotdose?«, fragt sie. Samira deutet auf den Mülleimer. »Kann ich deine Übersetzung mal sehen?« »Hab ich nicht gemacht«, antwortet Nora. Ihr Gesicht ist so nah, dass Samira ihren sauren, warmen Atem riechen und den Speichelfaden sehen kann, der auf Noras Unterlippe und Kinn glänzt. Langsam schloss Samira den Deckel wieder, setzte sich, steckte sich noch eine Zigarette an, den Ordner auf dem Schoß. Sie starrte den Müllcontainer an und versuchte, sich dazu zu zwingen. Aber als sie die zweite Zigarette ausgedrückt hatte, hatte sie den Ordner immer noch nicht weggeworfen. Leute kamen. Samira stand auf und ging hoch in die Wohnung. Ein paar Wochen nach Noras Tod wird das Foto im Trauerflor, das bisher in der Aula gehangen hat, von der Wand genommen. Jemand hat einen Hitlerbart auf das Glas gemalt. Samiras Klassenkameraden sind ernst und blass. Sie sitzen mit dem Seelsorger im Stuhlkreis. Wie fühlt ihr euch dabei, wenn jemand das Foto eurer toten Freundin beschmiert?", fragt er. "Wütend", antwortet Leonie beflissen. "Und sehr traurig. Das ist gemein." "Und du, Max?"
"Ist mir egal", sagt Max.
"Ist doch nur ein Foto."
"Klar, dass das von dir kommt", sagt Leonie.
Max fixiert sie.
"Du heuchelst Mitleid. Dabei hast du Nora gehasst."
"Das stimmt nicht. Sag, dass das gelogen ist." Leonie sieht sich hilfesuchend um. Samira weicht ihren Blick aus.
"Du hast ihr beim Hockey ein Bein gestellt", sagt Jonas langsam.
Er spricht so leise, dass man ihn kaum versteht. "Deinetwegen hatte sie eine Platzwunde und musste ins Krankenhaus."
"Sie ist gestolpert."
"Und die Zeichnung, war das auch aus Versehen?", fragt Max.
Leonie wird feuerrot, ihre Augen glänzen. "Du hast es doch überall hingemalt. Ich wollte es dir zeigen, weil ich es lustig fand. Du hast angefangen, Nora damit zu ärgern."
Samira denkt an das Bild an der Tafel zurück. Das Bild in Noras Matheheft gekritzelt, wenn sie in der Pause den Raum verlässt. Das Bild mit Edding auf Noras Tisch und in alle Mädchentoilettenkabinen geschmiert.
"Das mit dem Ordner war auch deine Idee", sagt Max.
"Deine und Samiras."
"Welcher Ordner?", fragt der Seelsorger beunruhigt.
Bevor jemand antworten kann, beginnt Leonie zu weinen. Sie stürmt aus dem Raum, der Seelsorger läuft ihr hinterher. Die Klasse bleibt zurück. Samira spürt die Blicke der anderen, als sie zum Schrank geht, den darin versteckten Ordner herausnimmt und in ihre Schultasche gleiten lässt. Einige der Zeichnungen sind von ihr, aber sie wird nicht zulassen, dass jemand sie sieht.
"Du bist feige", sagt Jonas, als sie sich wieder in den Kreis setzt.
"Nora war deine Freundin. Trotzdem hast du mitgemacht."
"Ich hatte mit der gar nichts zu tun. Und ich habe nichts getan."
Der Seelsorger bringt Leonie zurück. Ein Gespräch kommt nicht mehr zustande. Leonie schnieft ständig, die anderen reden leise und wenig. Sie sehen einander nicht an. Über den Ordner verliert keiner ein Wort. Zu Hause schiebt Samira den Ordner unters Bett. Bald darauf beginnen die Sommerferien. Warmes, taufeuchtes Gras. Der Geruch von Regen auf heißem Asphalt. Die blinkende Pracht der Sommerkerb. Den ganzen Tag im Schwimmbad verbringen. Das erste Bier. Der erste Kuss. Sie heißt Alina und geht in die 9C. Ihre Haare sind weizengelb. Ihre Augen meeresgrün. Und ihre Lippen schmecken nach Beck's Grapefruit. Nach dem Umzug legt Samira den Ordner dorthin, wo nicht einmal ihre Mutter nachsieht. Auf den Kleiderschrank. Alles Schlimme verschwindet unter Porzellanbeinen und Rüschen. Sie lebten seit mehreren Wochen in der neuen Wohnung. Wenn sie früher nachts zurück ins Studentenwohnheim gefahren war, hatte Samira vom Zusammenleben geträumt. Hannah und sie. Sie würden getrennte Schlafzimmer haben. Basilikum auf dem Fensterbrett ziehen. Sie würden gemeinsam kochen, abends Musik hören und lernen und nebeneinander einschlafen, wenn ihnen danach war. Aber Nora überschattete alles. Samira grübelte viel. Manchmal träumte sie sogar von damals, von Nora. Sie hatte keine Lust, mit Hannah zu kochen. Wenn sie abends im Wohnzimmer saßen und Hannas Lieblingsband aus den Lautsprechern grölte, nahm Samira sie nicht in den Arm. Jetzt schliefen sie beide nur noch in ihren eigenen Schlafzimmern. Als Samira an einem Freitagnachmittag nach Hause kam, sah sie, dass Hannah ihre Unordnung auf das Wohnzimmer ausgeweitet hatte.
"Was soll das?", fragte sie gereizt.
"Was meinst du?"
"Dass du jetzt auch noch das Wohnzimmer zumüllst. Schlimm genug, dass dein Zimmer so aussieht."
"Reg dich mal ab! Ich räume die Bücher sowieso gleich weg. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist unerträglich in letzter Zeit."
Wenn ich dir lästig falle, kann ich gern wieder ausziehen, sagte Samira. Genau das meine ich. Hanna verschränkte die Arme. Hör auf, mich zu verhören. Red doch mit mir, was ist los?
Samira presste die Lippen aufeinander und blickte Hanna nicht an.
Schön.
Hanna stand auf, stieß an den Couchtisch, die Bücherstapel schwankten, ihre Tasse schwappte über.
Dann zieh eben aus. Geh zurück zu deiner Familie, ist mir egal. Es waren ja nur 2 Jahre.
Sie nahm die Bücher, brachte sie zurück in ihr Zimmer und ging in die Küche. Samira hörte Wasser laufen, brodeln und gluckern, die Kaffeemaschine. Sie stand immer noch vor dem Sofa. Am Rand von Hannas Tasse war ein Lippenstiftabdruck. Hanna schminkte sich, bevor sie morgens das Haus verließ. Dunkelroter Lippenstift, sonst nichts. Hanna trug Flanellhemden und selbstgestrickte Pullover. Hanna hatte rotbraunes Haar, das sie zusammenband. Hanna konnte am besten Muffins backen, am zweitbesten Pizza. Wenn Hanna lächelte, rümpfte sie lustig die Nase. Samira lief ihr nach und blieb im Türrahmen zur Küche stehen.
»Was ist jetzt wieder?«, fragte Hanna. »Staubmäuse unterm Sofa mache ich sofort weg.«
»Es tut mir leid.« »Vielleicht war es eine schlechte Idee, zusammenzuziehen«, sagte Hanna. Samira begann zu weinen. »Nein«, sagte sie. »Nein.« »Dann liegt es an dir.«
»Woran sonst?«
»Kann ich nicht. Ich will nicht.«
»Du musst«, sagte Hanna.
Sie reichte Samira eine Tasse Kaffee und setzte sich an den Küchentisch.
»Erzähl.«
Samira trank, nestelte am Saum ihres Shirts, sah aus dem Fenster, sah wieder zu Hanna, senkte den Kopf. Sie schloss die Augen und dachte,
»Du musst.«
Sie ging den Ordner holen und legte ihn auf den Tisch. Hanna schlug ihn auf und betrachtete die Zeichnung auf der ersten Seite. Bevor wir nach Frankfurt gezogen sind, bin ich auf eine andere Schule gegangen, sagte Samira leise. In meiner alten Klasse war ein Mädchen. Sie hieß Nora. Als sie zu Ende erzählt hatte, war es 7:15. Der Kaffee war kalt.
War's ja ganz schön ekelhaft früher, sagte Hanna.
Aber ich bin froh, dass das nichts mit mir zu tun hatte. Samira wischte sich über die Augen und sagte nichts.
Und was machen wir jetzt?
Was denkst du? Fragte Samira zurück.
Darüber reden?
Kurz vor meinem Abitur hat Leonie mich angerufen und wollte auch reden. Über damals. Und darüber, dass eine Seite im Abibuch Nora gewidmet ist. Ich habe gefragt, hast du nicht damit angefangen? Hast du nicht das Bild gezeichnet? Da hat sie aufgelegt und nie wieder angerufen.
Du bist ein Kleinkind, Samira. Weil du Angst hast, schlägst du um dich. Warum hast du überhaupt mitgemacht?
Ich war erst 13. Ich wollte, dass die anderen mich mögen.
Und bei uns? Als wir zusammenkamen, hattest du da keine Angst?
Das war anders.
Und was machen wir jetzt?
Während der Autofahrt war alles in Ordnung gewesen. Aber als Hanna von der Hauptstraße abbog, vor dem Friedhof anhielt und den Motor abstellte, verließ Samira der Mut.
Kannst du nicht mitkommen, Hanna?
Hanna schüttelte den Kopf.
Das ist deine Sache. Das musst du allein tun.
Samira betrat den Friedhof. Die Birken entlang der Mauern waren kahl. An der westlichen Mauer fand sie Nora. Geboren 1995, gestorben 2009. darunter das in den Marmor eingravierte Bild einer geknickten Rose.
Kitschig,
murmelte Samira. Und dann? Hallo, Nora.
Du bist aber braun, staunt das fremde Mädchen über Samiras Tisch gebeugt. Zeig mir deinen Arm.
Es packt Samiras Handgelenk und hält seinen eigenen Unterarm zum Vergleich daneben. Samiras Haut ist sepiabraun. Die Haut des fremden Mädchens ist blass. Es hat glattes, mausbraunes Haar und wässrig blaue Augen hinter dicken Brillengläsern.
Lass das, sagt Samira unbehaglich und zieht ihren Arm weg. Ich mag das nicht.
Entschuldige, sagt das Mädchen und lächelt. Ich heiße Nora Messner. Ich bin 8.
Ich heiße Samira Mazad. Ich bin 7.
Willst du mitkommen, spielen? Ich habe einen Gummitwist dabei. Du darfst auch in mein Freundebuch schreiben, wenn du willst.
An ihrem ersten Tag hier hat Samira mit niemandem gesprochen. In der ganzen ersten Woche nicht. Sie kennt die anderen Kinder nicht. Sie fürchtet sich ein bisschen. Die anderen sehen sie komisch an, weil ihre Haut dunkel ist und die Lehrerin ihren Namen nicht aussprechen kann, denkt Samira. Nora ist die Erste, die sie anspricht. Sie spielen an diesem Tag zusammen und am nächsten und dem danach. Samira schreibt in Noras Freundebuch. Sie laden sich gegenseitig zu ihren Geburtstagen ein. Sie kommen auf dasselbe Gymnasium. Am ersten Tag tragen sie Freundschaftsbändchen. Samira kennt nur Nora. Aber niemand gibt sich mit Nora ab. Also gibt auch Samira sich nicht mehr mit ihr ab. Sie hört auf, mit ihr zu sprechen und sie einzuladen. Samira findet neue Freunde. Nora bleibt allein.